Im Vorfeld habe ich mir für diesen Sonntag die Perikope des Kirchenjahres ausgesucht. Perikope ist immer so ein vorgeschlagener Bibeltext für das Kirchenjahr. Und zu dem Titel von heute sehen wir hier Au Backe. Von Wangen, Augen und Zähnen, wie streitbar sollen Christen sein? Ich hoffe, ihr seid gespannt auf das, was ich von Gottes Wort weitergeben werde. Und wichtig ist dazu, dass wir uns einen Bibeltext anschauen. Was sagt denn die Bibel zu diesem Thema? Und wir finden einen tollen Text im Matthäusevangelium, Kapitel 5, die Verse 38 bis 42. Ich lese aus der Lutherbibel, da heißt es: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Bekannter Text und schwieriger Text. Wie reagiere ich denn als Christ? Da fährt mir jemand mit seinem Auto gegen meinen Wagen, verursacht einen großen Schaden, tue ich so, als wäre nichts geschehen? Da zahlt ein Arbeitgeber nur den halben Monatslohn. Was sagt man? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Oder was? Da wird dein Kind in der Klasse rassistisch beleidigt. Oder im Verein belästigt. Hältst du die Füße still, weil man ja den Nächsten lieben soll? Wie geht man um miteinander? Wie streitbar sollen Christen sein? Jeder dritte Deutsche fühlt sich von seinen Nachbarn tyrannisiert. Die meisten von uns haben Nachbarn und da ist Lärm oft das Hauptproblem. Partys, Babygeschrei, laute Gäste und etwa ein Drittel wurde schon nach eigenen Angaben von Nachbarn beleidigt oder beschimpft. Und dann? Verbaler Schlagabtausch? Racheaktionen bis zur Androhung von Schlägen. Letztes Wochenende in Georgenhausen, Mieter und Vermieter mit Polizeieinsatz. Ein Versicherungskonzern veröffentlicht einen Streitatlas und dort werden Streitfälle aufgelistet, die die Justiz beschäftigen. Was meint ihr? Wer streitet häufiger? Männer oder Frauen? Frauen? Absolut. Männer. Männer sind's. Wer streitet häufiger? Berliner oder Hamburger? Und ich meine jetzt nicht das Essen. Also Menschen, die in Berlin wohnen oder in Hamburg wohnen. Wer streitet häufiger? Berliner oder Hamburger? Berliner, jawohl. Und Darmstadt-Dieburg als Landkreis, was meint ihr, wo wir stehen? Im Mittelfeld. Im angrenzenden Odenwald. Odenwaldkreis. Wird da mehr oder weniger gestritten? Weniger, jawohl. In Groß-Gerau? Mehr, richtig. Oh, ihr kennt euch aus. Aber trotzdem kann man nachrechnen, jeder Vierte aus unserer Region zieht wegen eines Streits vor Gericht. Und dann wird gestritten wegen Geld, Scheidung, Trennung nach Unfällen und beim Gehalt. Wie streitbar bist du? Auch wenn du Christ bist. Jesus sagt, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer vor Gericht dein Obergewand einfordert, dann gib ihm auch den Mantel. Wenn dich ein römischer Soldat zwingt, seine Ausrüstung eine Meile zu tragen, dann geh zwei Meilen mit ihm. So, das war's mit der Predigt. Ist doch alles klar, oder? Wir müssen genauer hinschauen, denn so manches haben wir vielleicht irgendwie schon mal vernommen, gehört, Wir müssen genauer hinschauen. Und vielleicht wird das eine oder andere Überraschende nun auch für euch zu hören sein. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Verhältnismäßigkeit und Ausgleich statt Vergeltung und Rache. So fängt der Text ja an. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Was soll das bedeuten? Na Kurt, fragt der Lehrer, wie ist das denn gemeint, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Ja, Herr Lehrer, keine Ahnung, aber es hat irgendwas mit Boxen zu tun. Ist das damit gemeint, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Nun, dieses Prinzip, Auge um Auge, Zahn um Zahn, stammt aus dem Alten Testament. Und in der Antike war das eine Neuerung, ein wichtiger Grundsatz, ein Fortschritt in der Rechtsprechung. Denn dieser jüdische Grundsatz, der reguliert ungezügelte Rache. Es soll begrenzt sein. Ungezügelte Rache gab es damals zuhauf. Und man findet es ja heute noch teilweise in Albanien und Süditalien. Blutrache. Was passiert? Rache erzeugt wieder neue Verletzungen und Wunden, die nicht heilen. Hass erzeugt wieder Hass. Im Alten Testament hatte das Auge-um-Auge-Prinzip eine bestimmte Absicht. Denn der verursachte Schaden sollte in gleicher Höhe wiederhergestellt werden. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Verlierst du beim Streit einen Zahn, dann soll dir der Gegenwert eines Zahnes erstattet werden. Also du sollst nicht den Zahn eines anderen bekommen, das hilft dir ja nicht. Aber den Gegenwert eines Zahnes, nicht mehr und nicht weniger. Das ist praktizierte Verhältnismäßigkeit und es geht nicht um Rache. Es geht also um eine angemessene Wiedergutmachung. Und das spricht unseren Gerechtigkeitssinn an. Wenn ich von jemandem das Handy fallen lasse, es geht kaputt, dann ersetze ich ihm den Gegenwert des Handys und muss nicht noch eine Rolex dazu kaufen. Ja, es geht um was Angemessene. Und das Ungleichgewicht zwischen Vergehen und Strafe sollte eingedämmt werden. Schutz vor Eskalation. Und es geht auch nicht, zum Beispiel, könnte man ja denken, bei der Todesstrafe um eine Rechtfertigung. Da hat jemand jemanden umgebracht und wird jetzt daraufhin getötet. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht um eine praktische Verstümmelung vor Gericht. Nach dem Motto, er hat was geklaut, also wird ihm die Hand. Zack. Nein, denn sonst wäre das Volk der Israeliten einarmig rumgelaufen, nur noch Beinamputierte oder Halbblinde. Ja, so können wir uns das nicht vorstellen. Und Theologen und jüdische Gelehrte gehen davon aus, dass es um eine gerechte Entschädigung geht. Eine gerechte Entschädigung. Und das hat sich fortentwickelt bis ins Neue Testament hin, denn die Pharisäer, das jüdische System, das religiöse System, hat ein ausgeklügeltes System gehabt, das für Körperverletzungen ein System an Geldbußen hatte. Es war ganz klar geregelt, für dieses Vergehen gibt es diese Wiedergutmachung und so weiter. Das war alles geregelt. Das wussten die Menschen damals. Deswegen musste Jesus das nicht erklären. Euch ist gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Auge um Auge heißt vom Hebräischen her auch Auge an Stelle oder als Ersatz für Auge. Wenn du bei einem Unfall, bei einem Streit ein Auge verlierst, hilft dir da das Auge eines anderen? Nicht wirklich. Es geht um eine Entschädigungsleistung. Gandhi hat mal gesagt, Auge um Auge führt nur zur Blindheit. Es geht also nicht um das Strafrecht, es geht um das bürgerliche Recht. Es geht um eine finanzielle Kompensation. Und in Exodus 21 heißt es schon, du sollst geben. Also es geht um eine finanzielle Wiedergutmachung. Anstelle der Vergeltung tritt das Prinzip der Wiedergutmachung, Ausgleich statt Rache. Und das finden wir heute auch im BGB als Schadensersatzleistung. Nun stellen wir uns ja vor, heutzutage, wir leben ja 2024, da hat uns jemand ein Handy geklaut, wir gehen vor Gericht und dann hoffen wir, dass wir den Ersatz des Handys irgendwie bekommen. Ja, wir trauen unserem Rechtssystem etwas zu, gerecht, dass wir Gerechtigkeit wieder erlangen. Damals, zur Zeit Jesu, war das römische Imperium für die Justiz verantwortlich. Und das hat nicht immer für gerechte Strafverfahren gesorgt. Das war bekannt. Das heißt also, man sollte erst einmal schauen, auch bei innerjüdischen Streitigkeiten, ohne dieses römische Gericht auszukommen. Besser ist es, nicht den offiziellen Weg durch alle Instanzen zu gehen, sondern im Miteinander eine Lösung zu finden, auf Augenhöhe. Jesus will keine Rache. Jesus will ein gerechtes Miteinander. Und dadurch, dass er die Verhältnismäßigkeit und den Ausgleich anspricht, dieses Prinzip, lässt er uns jetzt in den nächsten Versen eine neue Perspektive einnehmen. Zweiter Punkt. Sei kein Opfer, sondern bleibe auf Augenhöhe. Denn er sagt, ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen. Dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen. Was meint er denn damit? Nicht widerstehen oder nicht widerstreben, je nach Übersetzung? Im griechischen Text steht das Wort antisthenai, was im Deutschen mit widerstehen bedeutet. Und manche moderne Übersetzungen sagen, wehrt euch nicht. Und es führt darauf zurück, bei diesem Wort antisthenai geht es eigentlich darum, da sind zwei Kriegsparteien, die gegeneinander kämpfen und bis aufs Äußerste gehen. Bis aufs Äußerste gehen. Wenn Jesus hier sagt, dass man dem Bösen nicht widerstehen soll, dann bedeutet das nicht, dass man dem Bösen überhaupt nichts entgegensetzen darf, sondern dass man auf Waffengewalt verzichten soll im privaten Miteinander. Man soll nicht bis zum Äußersten gehen, reagiert auf Gewalt nicht mit Gegengewalt. Aber Jesus rät zum Widerstand, zum gewaltlosen Widerstand. Und das macht er jetzt anhand von drei Beispielen deutlich. Das ist gar nicht so einfach. Ein Theologe sagte mal, ich habe in der Kirche gelernt, wer dich auf den rechten Backen schlägt, dem halte auch den anderen dar. Und ich habe in Nahkampfkursen gelernt, ein Tritt in die Hoden des Feindes legt diesen am sichersten um. Was gilt nun? Was gilt nun? Es gibt Slapfights, weiß nicht, wer das schon mal gesehen oder davon gehört hat. Da stehen sich zwei gegenüber und ohrfeigen sich auf die brutalste Art und Weise. Gesundheitsgefährdend als Wettkampf. Ist das damit gemeint? Was soll das mit der Wange hinhalten bedeuten? Eugene Peterson, ein christlicher Autor, der musste bei diesem Vers an die Geschichte in seiner Kindheit denken, die folgendermaßen ablief. Seine Mutter hat ihm immer gesagt, Eugene, wenn dich jemand in der Schule ärgert, dann halte immer die andere Wange hin. Immer die andere Wange hinhalten. Was passiert? Eugene wird gemobbt, drangsaliert. Und er bleibt passiv. Besonders ein Junge hat es ganz besonders auf ihn abgesehen. Und Eugene dachte sich immer, ich muss die Wange hinhalten, ich muss die Wange hinhalten, ich muss die Wange hinhalten. So lange, bis er eines Tages die Beherrschung verlor und die Prügelei erwiderte. Er war überrascht, dass er der Stärkere war. Also drückte Eugene seinen Peiniger auf den Boden, setzte sich auf dessen Oberkörper und schlug ihm ins Gesicht. Gibst du auf? Gibst du auf? Nein, sagte der Tyrann. Eugene schlug erneut zu. Gib auf! Nein, ich gebe nicht auf! Und dann erinnerte sich Eugene daran, dass er Christ war und sagte, sag, Jesus Christus ist mein persönlicher Herr und Retter. Und der Peiniger schrie, Jesus Christus ist mein persönlicher Herr und Retter. Und Eugene Peterson sagte, das war der erste Mensch, den ich zum Christentum bekehrt habe. Also ich gebe zu, es ist nicht meine Art und Weise, vom Evangelium von Christus weiter zu berichten, zu erzählen und einzuladen. Und es passt auch nicht zu unserer Gemeinde. Ja, echt. Aber wie kann man denn jetzt dem Bösen widerstreben oder widerstehen? Wie kann man denn ein streitbarer Christ sein und kein Feigling sein? Jesus sagt, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Was heißt das? Und jetzt brauche ich gleich mal eure Hände. Die rechte Hand zur damaligen Zeit, das war die starke Hand, die mächtige Hand. Also als Symbol, das war die wichtigste Hand in der damaligen Zeit. Ist noch heute im Orient so. Und jetzt jemanden mit der rechten Hand auf dessen rechte Backe oder Wange zu schlagen, wie soll das gehen? Ja, mit der Rückhand. Das geht nur mit der Rückhand. Probiert das mal aus. Ich meine, in der Luft natürlich, also so. Ja, es geht nicht anders. Jemanden auf die rechte Wange schlagen mit der rechten Hand, das geht nur so. Im Tischtennis würden wir sagen Rückhand. Eine schöne Rückhand. Ungewöhnlich, oder? Warum macht man das? Und das war damals üblich, um eine Ohrfeige zu tätigen. In der Antike eine Ohrfeige. Man ohrfeigte nur damals, entschuldigt bitte, Kinder und Sklaven. Heute nicht mehr, ja? Aber damals war das so. Und was drückt das aus? Es drückt eine Überlegenheit aus, eine Demütigung zum Kind, zum Sklaven. Überlegenheit. Und somit ist diese Geste in erster Linie eine Demütigung, eine Herabsetzung, eine Beleidigung aus der höheren Position heraus. Es ist keine Schlägerei. Und Jesus sagt jetzt, wenn dich jemand herabsetzt, beleidigt, demütigt, dann halte ihm auch die andere Wange hin, die linke. Und jetzt wird's wichtig. Kann ich die linke Wange des anderen mit der Rückhand, mit meiner rechten Hand treffen? Das geht nicht. Das heißt, man muss die andere Hand, also die andere Seite nehmen. Und das geht nur mit voller Wucht und mit voller Kraft, mit einer ausholenden Bewegung. Um die linke Wange eines Gegenübers zu treffen, muss ich mit der rechten Hand, mit der Innenseite oder mit der Faust schlagen. Und so schlug man damals nur Gleichgestellte auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Nicht mehr Sklave und Kind, sondern auf Augenhöhe. Das heißt für mich, Jesus wendet sich jetzt an die unterdrückten Menschen. Er sagt und er fordert uns herauf, sich aus der Opferrolle herauszubegeben. Denn jetzt die linke Wange, wenn du beleidigt wurdest, wenn du gedemütigt wurdest, jetzt die linke Wange hinzuhalten, das ist eine irritierende Geste, eine Herausforderung. Schlag ruhig nochmal zu, aber dann musst du die Faust nehmen und dann musst du anerkennen, dass wir auf Augenhöhe sind. Das drückt das jetzt nämlich aus, dass wir gleichwertig sind. Der Gedemütigte verlässt die Rolle des Opfers. Und der Aggressor, der Schläger, der demütigt, der wird jetzt mit seiner ungerechten Tat konfrontiert und beschämt. Der wird damit beschämt. Es ist also die Aufforderung zu einer regelrechten Schlägerei, aber auf Augenhöhe. Heißt für mich, zeig dem anderen, dass du kein Opfer bist, dass du kein Sklave bist, kein Kind bist. Sondern begegne dem anderen auf Augenhöhe. Und dazu gehört Mut. Dazu gehört Mut, die Opferrolle zu verlassen. Nicht zurückzuschlagen, sondern die andere Wange hinzuhalten. Ich finde, Jesus macht uns Mut, nicht feige zu sein, sondern dem anderen auf Augenhöhe zu begegnen, auf einer starken Position. Lass dich nicht demütigen, aber versuche, den Konflikt gewaltfrei zu lösen. Denn da heißt es im Anschluss an diese Beispiele, Vers 42, gib jedem, der dich um etwas bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Das heißt, wir sollen jetzt nicht vor andere Menschen fliehen, sondern die Begegnung und die Nähe suchen. Vielleicht fragt ihr euch, darf ein Christ sich jetzt wehren? Wie streitbar sollen Christen sein? Und ich weite die Frage sogar noch ein bisschen aus. Darf einer, der Jesus nachfolgt, einem unterdrückenden System Widerstand leisten? Und diese Frage hat viele Christen schon Jahrzehnte und Jahrhunderte lang beschäftigt. Denn oft wird behauptet, Christen müssen alle Ungerechtigkeiten einfach hinnehmen. Oder die Friedfertigkeit der Christen zeigt sich in Passivität. Und das Thema wird noch komplexer, als auf den ersten Blick es aussieht. Normalerweise denken wir vielleicht, oh, Nächstenliebe ist gut, ja. Feindesliebe, oh, das ist aber schwer. Aber okay, auch gut. Aber woran stößt denn Feindesliebe an Grenzen? Wenn die Polen, die Holländer, die Amerikaner die Nazis geliebt hätten, als die mit ihren Panzern die menschenverachtende Ideologie verheerend über Europa brachten, dann hätten wir heute noch ein wahnsinniges System in Deutschland regierend. Diese ethische Katastrophe wurde aber Gott sei Dank beendet. Und es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich für mich persönlich für das Recht auf Wiedergutmachung und Vergeltung verzichte oder ob ich mich für das Recht der Schwächeren einsetze. Wenn mein Nächster angegriffen wird, dann kann ich nicht passiv bleiben. Denn diese Passivität meint nämlich dieser Text überhaupt nicht. Es geht um einen aktiven Schritt, eine aktive Handlung. Drittens, leiste gewaltlosen Widerstand gegen Ungerechtigkeit. Ein zweites Beispiel, sagt Jesus. Er beschreibt eine Situation vor Gericht. Und da konnte man damals schnell landen. Denn die Leute, die einfache Bevölkerung auf dem Lande und viele in den Städten waren arm. Man hatte nicht viel Geld damals in der Regel. Und man musste Steuern zahlen, hohe Steuern zahlen. Das römische Imperium und verschiedene andere wollten viele Steuern kassieren und die musste man bezahlen. Und irgendwann konnte man sich die vielleicht nicht mehr leisten. Da musste man sich Geld leihen. Und das waren Wucherzinsen, sag ich euch. Das waren Wucherzinsen. Man musste vielleicht sogar sein Stück Land verkaufen. Man musste vielleicht sogar Angehörige der Familie in Sklavendienste abgeben oder sich selbst versklaven, um sich das alles leisten zu können. Also, man war schnell arm und man landete auch schnell vor Gericht damals. Man kam aus einer Schuldenfalle in der Regel kaum noch heraus. Und dann ging es ans Verpfänden. Land, Besitz, sogar die eigene Kleidung. Und jetzt wird's wichtig. Jesus wendet sich an die Armen, die ihren Besitz verloren haben und zum Schluss auch noch die Kleidung, die sie am Leibe trugen, das herzugeben. Und Jesus rät jetzt und sagt, gib auch noch deinen letzten Mantel her. Gib auch noch deinen letzten Mantel her. Wenn dein Obergewand, dieser Leibrock, den man ja damals trug, wenn der schon verpfändet ist, dann gib auch noch deinen Mantel her. Das durfte man aber nicht. Denn es gab ein Gesetz im Alten Testament, dass es nicht erlaubt war, jemandem dauerhaft seinen Mantel zu nehmen. Warum? Das war unterhalb der Menschenwürde. Ein Mantel in der damaligen Zeit, der war überlebenswichtig. Mit dem deckte man sich auch nachts zu. Der schützte vor der Kälte. Es war unter der Menschenwürde, den Mantel herzugeben. Denn ohne Mantel war man schutzlos, der Kälte ausgeliefert, würdelos. Genauso würdelos ist es, vor Gericht zu sitzen, ohne Leibrock, also ohne Obergewand und ohne Mantel. Fast nackt da zu sitzen. Auch das ist würdelos. Und indem man jetzt seinen Mantel anbietet, wenn dir dein Obergewand, also dein Leibrock genommen wird, dann gib auch noch deinen Mantel. Damit weist man auf Ungerechtigkeit hin, auf Armut, auf die Schuldenfalle, auf ein ungerechtes System. Denn es wird das System, das die Schuld verursacht, entlarvt und verantwortlich gemacht. Dann gib deinen Mantel her. Völlig, das durfte man nicht, man durfte den nicht hergeben. Und Jesus sagt, dann gib den her. Und man wird im Gerichtssaal vom Angeklagten zum Ankläger des Systems. Man dreht den Spieß um. Man geht wieder auf Augenhöhe. Man leistet gewaltlosen Widerstand gegen Ungerechtigkeit. Das ist das zweite Beispiel. Ein drittes Beispiel nennt Jesus zum gewaltlosen Widerstand. Eine zweite Meile mitzugehen. Ist manchmal so ein bisschen im Sprachgebrauch schon bei dem einen oder anderen verwurzelt. Eine zweite Meile mitzugehen bedeutet nicht, auf unangemessene Forderungen mit übermenschlicher Geduld einzugehen. Das bedeutet das nicht. Es bezieht sich wieder auf die Ungerechtigkeit, die die Juden damals an jedem Tag erlebt haben, erfuhren. Jesus musste das nicht erklären. Die Leute wussten, was gemeint ist. Denn damals war das so, die römischen Soldaten hatten jederzeit das Recht, einen Juden auf der Straße anzuhalten und ihm das Gepäck des Soldaten zu übergeben. Und er musste eine Meile, 1,5 Kilometer mitlaufen. Das war Recht damals. Jederzeit. Also man war gezwungen als Jude, sein Tagesgeschäft, alles, was man vorhatte, zu unterbrechen, wenn ein römischer Soldat einen ansprach und sagte, trage eine Meile mein Gepäck mit. Das war üblich, den Befehl des Soldaten Folge zu leisten. Und Jesus sagt jetzt, wenn das passiert, dann geh noch eine extra Meile mit. Dann geh noch eine zweite Meile mit, aber nicht aus Nachgiebigkeit. Also das Gepäck eine Meile zu tragen, das war römisches Recht damals. Aber eine zweite Meile tragen zu lassen, das war strafbar. Das ging nicht. Das war verboten. Wenn nun der Jude das Gepäck eine zweite Meile trägt, bringt er damit den Soldaten in Schwierigkeiten. Und er bringt sich in seine Entscheidungsfähigkeit wieder zurück. Denn wenn er jetzt weitergeht, muss eigentlich der Soldat ihn bitten, gib mir mein Gepäck wieder. Ich hätte gern mein Gepäck wieder. Ja? Es dreht sich das System wieder um. Der Soldat muss den Juden bitten, ihm das Gepäck zu geben. Und er wird sich in Zukunft überlegen, ob er das ein zweites Mal macht, sich so zu beschämen. Also eine zweite Meile mitgehen ist keine Möglichkeit, fromme Himmelspunkte zu sammeln. Es ist eine kreative Art des Widerstands gegen ungerechte Gegebenheiten. Genau. Überraschend. Ja? Vielleicht ist es eine überraschende Auslegung von Matthäus 5. Verhältnismäßigkeit und Ausgleich statt Vergeltung und Recht. Sei kein Opfer, sondern bleibe auf Augenhöhe. Leiste gewaltlosen Widerstand gegen Ungerechtigkeit und nicht, lass alles mit dir machen. Und nicht, feige zu schweigen und nicht, Bösewichten nichts entgegenzusetzen. Wie hat Jesus das gemacht? Als Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen wird, da verhindert Jesus eine gewalttätige Auseinandersetzung, als Petrus sein Schwert nimmt und einem der Soldaten zack, am Ohr verletzt. Ganz schlimm. Jesus sagt, nein, heilt diesen Soldaten und lässt sich gefangen nehmen. Aber dann beim Verhör vor dem Hohenpriester, Johannes 18, Vers 23, als Jesus ins Gesicht geschlagen wird, sagt Jesus: Wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann weise es mir nach. Wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann weise es mir nach. War es aber richtig, weshalb schlägst du mich dann? Das sagt Jesus. Jesus' Nachfolger dürfen sich wehren, dürfen streitbar sein, nicht gewalttätig und rachsüchtig. Und Jesus spricht nicht aus einer Wolke heraus, sondern er kannte den Alltag in Galiläa, in Jerusalem, in Israel. Er kannte den Alltag. Da gab es damals einen konkreten jüdischen Widerstand gegen das Aufstellen von Kaiserbildern in Jerusalem. Und wie protestieren die Juden? 5 Tage und Nächte friedlich vor dem Palast des Statthalters in Caesarea. Und Pilatus reagiert friedlich und lässt die Bilder aus Jerusalem wieder entfernen. Das war den Leuten bewusst bekannt, darüber redete man. Gewaltloser Widerstand. Und ich finde, dieser Text, Matthäus 5, da zeigt uns Jesus eine neue Perspektive auf. Sich aktiv für Gerechtigkeit einzusetzen. Aber auch die innere Freiheit zu haben, nicht zu verbittern, rachsüchtig zu werden, sondern sogar die Freiheit zu haben, zu vergeben. Auch schon mal auf das eigene Recht zu verzichten. Da verkaufe ich etwas bei eBay, jemand ersteigert das und bezahlt nicht. Man schickt eine Erinnerung, eine zweite Mail, eine dritte und es passiert einfach nichts. Ein Hinweis darauf, also wenn nicht bezahlt wird, dann gibt es eine negative Bewertung. Und auf einmal kommt die Antwort: Ich war im Krankenhaus, tut mir leid. Glaube ich das? Oder nicht? Es hat mir geholfen, friedlicher damit umzugehen, im Gespräch zu bleiben, Verständnis und Geduld zu haben und den Frieden zuzulassen. Vielleicht hilft dir der Text aus Matthäus 5 dabei, Brücken in deinem Alltag zu bauen, zu denen, die ungerecht behandelt werden, aber auch zu denen, die Unrecht üben, ausüben, auf etwas hinzuweisen, dich aktiv für Gerechtigkeit einzusetzen. Ein spannender Text. Es lohnt sich, den nochmal zu Hause zu Gemüte zu führen. Vielleicht im Alten Testament nochmal Auge um Auge, Zahn um Zahn, die verschiedenen Textstellen nachzulesen. Lohnt sich auch andere Kommentare, andere Ausleger dazu mal anzuschauen, zu lesen, sich damit zu beschäftigen. Was kann das bedeuten? Aubacke von Wangen, Augen und Zähnen. Wie streitbar sollen Christen sein? Amen.